Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Der 13. August 1961 schien ein Sonntag zu sein, wie jeder andere. Mit 17 Grad vielleicht etwas zu kühl für den Sommer, aber immerhin trocken. In Berlin machte der Krankenpfleger Günther Malchow mit seiner jungen Familie einen Ausflug in seine Briezer Gartenlaube. Der Student Jörg Hildebrand wollte sich am Morgen zuerst einmal am Kiosk die neueste Zeitung holen. Beide wohnten an der geteilten Bernauer Straße, der eine im Westen, der andere im Osten. Aber das war, so Jörg Hildebrand, damals kein Problem. Die Grenze war durchlässig.
Wenn ich das Haus verließ, war ich mit dem ersten Schritt im französischen Sektor, also im Westen. Und ich konnte mir meine West-Tageszeitung im West-Kiosk besorgen für Ostgeld. Der Tagesspiegel wurde dort für Ostberliner verkauft. Und die wollte ich mir holen. Das war Sonntag früh um 6:30. Und da merkte ich, dass an den Nebenstraßen Menschenauflauf war. Und so früh war das natürlich ganz ungewöhnlich. Und da habe ich morgens um 6:30, 6:45 habe ich dann gesehen, dass die Stadt tatsächlich geteilt werden sollte. Offenbar nun endgültig.
Günther Malchow erfuhr vom Stacheldraht in Panzern und den Pressluftbohrern übers Radio. Er stieg deshalb auf dem Nachhauseweg mit seiner Familie eine Station früher aus als gewöhnlich. Ja, kein Risiko eingehen, dachte er, nicht plötzlich von Grenzsoldaten aufgehalten werden. Doch an der Bernauer Straße blieb es nach den ersten Absperrungen zunächst ruhig. Die DDR-Führung konzentrierte sich am 13. August auf prestigereichere Übergänge. Aufs Brandenburger Tor zum Beispiel. Von dort berichteten die Reporter am Abend live.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Die Polizisten von drüben in ihrer Arbeitskleidung, die Ostpolizisten, die Ostfeuerwehr, sie blicken hier rüber, ja, sie lächeln sogar dabei, wie sie den Pressluftbohrer in die Erde bohren, und einer schaute mich an und es war in seinem Gesicht zu lesen, ja, höre nur das Geräusch, ich mache es extra für dich, damit du es auch auf deinen Tonband bekommst.
Für die Westberliner war der Mauerbau die schiere Provokation, eine Ungeheuerlichkeit. Zu Tausenden gingen sie in den darauffolgenden Wochen auf die Straße, riefen nach den Alliierten und beschimpften die ostdeutschen Bausoldaten. Dabei, sagt Günther Malchow, habe man schon lange vor dem 13. August irgendwie gespürt, dass etwas passieren werde.
Denn die Menschen, die ja ständig in großer Anzahl aus dem Osten flüchteten, konnte ein Land nicht erhalten. Das waren ja Arbeitskräfte, das waren ja auch Menschen, die gebraucht wurden drüben. Und die Situation, dass dann auch die Grenzgänger hier arbeiteten und drüben billig lebten. Und es war uns klar, irgendwas liegt in der Luft. Aber wie es passiert und was passiert, das konnte man so nicht voraussehen.
Tatsächlich hatte die DDR-Führung die Abriegelung von langer Hand vorbereitet. Schließlich brauchte sie dazu die Zustimmung aus Moskau. Und im Nachhinein erinnerten sich viele daran, dass Walter Ulbricht, der Staatsratsvorsitzende, bereits im Juni an einer Pressekonferenz die Mauer nach einer Frage ohne jede Not selbst ins Spiel gebracht und zugleich wieder demonstrativ verworfen hatte.
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Es war eine der kurzbeinigsten Lügen der Nachkriegsgeschichte. 2 Monate später wurde der Mauerbau jedenfalls in Angriff genommen. Es sei die pure Notwehr der DDR, begründete Propagandachef Eisler. Ein antifaschistischer Schutzwall, der die eigene Bevölkerung vor dem gierigen Westen schützen sollte.
Das Maß war voll. Und deshalb sind seit heute durch den Beschluss des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik Maßnahmen getroffen worden, um die Deutsche Demokratische Republik, den ersten Arbeiter- und Bauernstaat der Deutschen, zu schützen und zu verteidigen. Von heute und hier an hat es sich ausgegrenzgängert.
Damit war das Schicksal der Leute an der Bernauer Straße besiegelt. Statt Ost und West gab es jetzt nur noch Entweder-Oder. Zunächst, sagt Jörg Hildebrand, habe er noch fest daran geglaubt, dass die Westalliierten diese unmenschliche Trennung, dieses Auseinanderreißen ganzer Familien nicht zulassen würden, dass der ganze Spuk spätestens an Weihnachten vorbei sei, so wie früher, nach der Sowjetblockade von West-Berlin oder dem Arbeiteraufstand im Juni 1953. Dann aber begriff der Student, dass es diesmal anders war, dass die Amerikaner aus Angst vor einem neuen Krieg nicht eingreifen würden.
Kennedy hatte sich ausbedungen, dass die Westmächte freien Zugang nach West-Berlin erhalten und dass die Freizügigkeit der West-Berliner erhalten bleibt. Das war ja garantiert von den Ost-Berlinern, war dann keine Rede mehr. Und zunächst hieß es ja auch von West-Berliner Seite, von Senatsseite, Willy Brandt, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Das waren die Sprechchöre, das war Studie am Stacheldraht, das war die politische Dimension, die wir verkündet bekamen. Und eines Tages hieß es, mit der Mauer leben. Dann kam Wandel durch Annäherung und wir fühlten uns schon so ein wenig verschaukelt durchaus.
Das war der Moment, in dem der 21-jährige Jörg Hildebrand blitzartig erwachsen wurde. Er schmiss sein Publizistikstudium in West-Berlin, verabschiedete sich von seinen Kommilitonen und entschied sich für ein Leben in der DDR. Schwierig sei es gewesen, sagt er heute, klar, das halbe Jahr im Gefängnis wegen Dienstverweigerung, die Zeit als Hilfsgärtner, die Gängeleien durch die SED. Aber bereut habe er seinen Schritt nie. Was blieb, war die Verachtung für das Regime. Jeden Tag seines Lebens, sagt der mittlerweile 68-jährige Hildebrand, jeden Tag habe er an die Mauer gedacht, 28 Jahre lang, bis sie endlich wieder fiel.
Ich habe den Mauerbau als gänzliche Entmündigung meiner Person empfunden. Und wenn mein Enkelsohn, der ist jetzt 17 Jahre, die Bilder vom Mauerbau sieht und sagt, Opa, das habt ihr euch bieten lassen. Ich würde mich nie einmauern lassen. Vor eurer Haustür die Steine setzen und einfach gefangen nehmen lassen. Ja, und diese Entmündigung, tatsächlich diese Entmachtung, die hat einen tatsächlich fertig gemacht und mitunter auch an einem selber zweifeln lassen, ob man da wirklich tapfer genug gewesen ist.
Jörg Hildebrand, der 21-jährige Pfarrerssohn, hat damals standgehalten. Er blieb, hat sich mitten im Kalten Krieg einmauern lassen. Viele Ostberliner aber wollten nur noch weg und riskierten dafür ihr Leben. In den ersten Tagen nach dem Mauerbau seilten sie sich an der Grenze noch mit Wäscheleinen aus ihren Wohnungen ab. Später, als die DDR-Arbeiter die Fenster gegen Westen zugemauert und manche Häuser gesprengt hatten, da flüchteten sie an der Bernauer Straße durch heimliche Tunnels oder über die Friedhofsmauer. Günter Malchow, der Pfleger vom nahen Lazarus-Krankenhaus, hat einige dieser Fluchten beobachtet und manchmal auch Verletzten geholfen. Einmal aber, bei Ernst Mund, kam jede Hilfe zu spät.
Er war schon oben auf der Krone der Friedhofsmauer, als er dann von der Ostseite vom Eisenbahngelände mit einem Kopfschuss getötet wurde. Er fiel dann in den Osten zurück und seine Mütze fiel zu uns in den Westen. Und ich hatte an der Straße an der Rettungsstelle Dienst und wir gingen dann raus, weil wir hofften, wir könnten helfen. Aber außer der Mütze haben wir dann nichts mehr von ihm weiter mitbekommen. Die Franzosen, die ja hier Besatzungsmacht darstellten, haben ihn dann von oben beobachtet, den Vorgang. Eingreifen konnten sie auch nicht.
Wie viele Menschen an der Berliner Mauer gestorben sind, das ist bis heute unklar. Von 130 kennt man, wie von dem damals 41-jährigen Ernst Mund, zumindest den Namen. Wie übrigens auch vom Todesschützen. Er wurde zunächst von der DDR für seinen vorbildlichen Grenzdienst ausgezeichnet, 1994 aber wegen Totschlags zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Diese Vorfälle an der Mauer direkt vor ihren Augen hätten ihn und seine Familie sehr belastet, sagt Günter Malchow. Aber dann, mit den Jahren, habe man sich arrangiert. Wegzuziehen war jedenfalls kein Thema.
Für mich persönlich war es eben so, das Lazarus Krankenhaus war eben einerseits mein Arbeitsplatz, andererseits war es unsere Wohnung und somit hat man eben gesagt, wir müssen die Mauer nicht lieben, aber wir müssen uns irgendwie hier so verhalten, dass es nicht jeden Tag so aussieht, dass wir mit dem Kopf gegen die Wand rennen, um da irgendwas durchzusetzen. Also man hat irgendwie gesagt, lassen wir es und versuchen, das Beste draus zu machen.
Heute, fast auf den Tag genau, 47 Jahre später, ist von der Mauer in Berlin fast nichts mehr zu sehen. Nur an 4 Stellen existieren davon noch ein paar hundert Meter. Darunter an der Bernauer Straße, jenem Schicksalsort, an dem die Teilung die brutalsten Narben schlug. Günter Malchow wohnt gleich um die Ecke. Er ist mit 73 jetzt Rentner, und wenn die Touristen in der Gedächtnisstätte Berliner Mauer wieder einmal ratlos vor dem Stadtplan stehen, dann zeigt er ihnen als Zeitzeuge, wo früher die Grenze verlief und der Todesstreifen. Vielleicht, meint Jörg Hildebrand, sei es ein Fehler gewesen, die Mauer nach der Wende derart rabiat wegzureißen. Aber sicher ist er sich da nicht.
Ich habe auch zu denen gehört, die gesagt haben, also bloß weg, kein Stein mehr stehen lassen, zunächst, ja. Sehr bald habe ich dann durchaus erkannt, also das Gedächtnis an diese Untaten wirklich vonnöten sind. Aber es ist auch schon was wert, wenn Sie von einem Bezirk in den anderen fahren und nicht mehr so recht wissen, wo ist denn hier nur Osten gewesen und wo ist der Westen. Dass es einige wenige Stellen noch geben sollte, also wie in der Bernauer Straße, und die erhalten bleiben sollen, finde ich schon richtig. Aber sonst bloß weg damit.
Jörg Hildebrand ist von der Bernauer Straße weggezogen. Er lebt jetzt ruhiger an einem See in Brandenburg. Die Geschichte aber lässt ihn nicht los. Davon zeugt auch der Bildband, den er kürzlich über seine verstorbene Frau, die Politikerin Regine Hildebrand, herausgegeben hat. Tausende ihrer Fotos hat er dafür gesichtet. Und immer wieder ist er dabei auf die Mauer gestoßen. Die Mauer durch Berlin, die sein Leben so entscheidend geprägt hat, die während Jahrzehnten die Menschen verzweifeln ließ und dann nach ihrem Fall zum Symbol der Freiheit wurde. Dass es dereinst so käme, daran hat Jörg Hildebrand stets geglaubt. Wahnsinn, sagt er, dass er es auch habe erleben dürfen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.